Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 9. Mai 2025. Macht euch keine Sorgen, es kommt gut. Irgendwann kommt es gut und man muss immer wieder, auch ich muss mir das hinter die Ohren schreiben, man muss sich immer wieder wehren gegen den Zug ins Negative, gegen den Kulturpessimismus und diese banale Apokalyptik, die einen da immer wieder beschleichen kann. Natürlich, keine Schönfärberei, man darf sich da auch nicht in irgendwelchen Illusionen wiegen, aber, und ich betone, ich unterstreiche das vor dem Hintergrund dieses jetzt anbrechenden Tages, siehe, die Welt ist nicht verdammt, auf keinen Fall. Und was Sie da im Hintergrund sehen, zumindest in Ausschnitten und etwas schemenhaft noch, doch bereits in der Farbenpracht, und Sie sehen auch die Wälder, die Berge, etwas Architektur, das ist die Zauberlandschaft des Tegernsees in Bayern. Eine wunderschöne Gegend. Zum zweiten Mal bin ich hier und ich bin äußerst angetan. Das ist also tatsächlich eine der ganz außerordentlich zauberhaften, bezirzenden, verführerischen touristischen Landschaften, aber nicht nur touristischen Landschaften, man kann das Adjektiv weglassen, Landschaften Deutschlands, Bayerns, der Welt, eine Oase, auch der Ruhe, der Stille, der guten Laune, das darf man gleich hinzufügen. Und was hier stattfindet und wo ich teilnehme, das ist der Ludwig-Erhard-Gipfel. Ludwig Erhard, der legendäre deutsche Wirtschaftsminister, vielen von Ihnen natürlich allen, würde ich sagen, natürlich bestens bekannt. Eine Sehnsuchtsfigur der Gegenwart, Ludwig Erhard, ein couragierter Politiker, der in der ersten Regierung, der ersten bundesrepublikanischen Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen mit Kanzler Konrad Adenauer das Wirtschaftswunder entfesselte. Warum? Weil er auf die Marktwirtschaft setzte und nicht auf die Staatswirtschaft, die Planwirtschaft. Man hat ihm zwar dann noch das Eigenschaftswort sozial hinzugefügt, aber sozial war die soziale Marktwirtschaft vor allem deshalb, weil sie marktwirtschaftlich war. Denn nur dort, wo die Marktwirtschaft läuft, können sie auch sozial sein, wird Geld verdient, gibt es Unternehmen, gibt es Reiche, gibt es Wohlhabende, die dann eben durch ihre Tüchtigkeit, ihre Leistung, durch ihr auch vermögliches können dafür sorgen, dass es eben der ganzen Gesellschaft besser geht und dass alle davon profitieren. Das war damals auch noch keine Selbstverständlichkeit, aber es hat sich durchgesetzt und der Erfolg gab den Begründern der Bundesrepublik recht. Und die Weimar Media Group veranstaltet hier jedes Jahr den Ludwig-Erhard-Gipfel, erinnernd an diesen großartigen politischen Giganten und ihn auch würdigend. Und gerade in der heutigen Zeit muss man mehr Ludwig Erhard wagen, muss man sich darauf besinnen, was dieser Politiker damals für die Bundesrepublik getan hat. Als Kanzler war er dann nicht so glücklich unterwegs, war auch nur eine kurze Zeit, er war der Nachfolger von Konrad Adenauer, aber als Wirtschaftsminister hat er Bleibendes geleistet. Aber eben, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Die Deutschen sind natürlich auch Opfer ihres gewaltigen Erfolgs geworden und haben deshalb die Einsichten und Weisheiten des Ludwig Erhard nicht mehr in dem gebotenen Maß beherzigt. Mal sehen, ob die neue Regierung, die bürgerliche Regierung, die allerdings da ziemlich eng geführt wird von den Sozialdemokraten, ob diese bürgerliche Regierung von Friedrich Merz das Erhardsche Momentum wieder zurückbringen kann. Es gibt ja viel Zweifel, auch ich zweifle, auch ich bin ein Skeptiker und als Journalist hat man immer auch die Aufgabe, Gegensteuer zu geben, aber selbstverständlich gilt für diese Regierung, sie hat jede Chance verdient und man wünscht ihr natürlich Glück, auch aus schweizerischer Sicht, denn Deutschland ist ein wichtiges Land, aber auch ganz grundsätzlich, weil man sich ja am Erfolg freut und nicht am Misserfolg von jemandem und selbst ein holpriger Start der auch hat Facetten aufgezeigt, die nun nicht so erfreulich sind jetzt an dieser neuen Konstellation. Aber egal, Schwamm drüber, mal sehen, auch nach einem Holperstart kann etwas werden. Und in der Schweiz sowieso erste, zweite Wahlgänge. Der Papst ist im vierten Wahlgang gewählt worden. Gut, unüblich war es schon am letzten Dienstag, aber hier jetzt in Bayern wurde auch auf Optimismus, auf Zuversicht gemacht. Man hat dieser Regierung, das hat man gemerkt, ja, aus tief empfundener Herzlichkeit alles Gute gewünscht und die Bereitschaft ist da, ja eben die Sehnsucht geradezu, dass diese Regierung mit glücklicher Hand vorgehen werde und mit Geschick. Erste Meldungen, erste Positivmeldungen gibt es bereits. Zum einen, Friedrich Merz hat telefoniert mit Donald Trump und siehe da, wenn man miteinander redet, dann kommt es schon gut heraus. Dann ja, wird eben auch das Gemeinsame betont, die Dankbarkeit des Kanzlers am Tag 80 Jahre, nicht das Ende des Zweiten Weltkriegs, da muss man immer wieder präzisieren, ich habe das glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt, das ist falsch, der Zweite Weltkrieg ist jetzt mit den Atombombenabwürfen über Nagasaki und Hiroshima mit der japanischen Kapitulation zu Ende gegangen, das ist einfach der Siegestag vor 80 Jahren, am 8. Mai die Westalliierten, am 9. Mai die russische Seite, die auch einen ganz großen Beitrag geleistet hat und gestern haben Friedrich Merz und Donald Trump telefoniert, sie haben sich gut offensichtlich verstanden und es ist auch in Aussicht gestellt worden, diesen Zollkrieg zu beenden. Das ist eine gute Nachricht. Und zweitens, Friedrich Merz beendet dieses large Grenzregime bei der Migration. Hoffen wir, dass es durchhält. Und ich komme dann gleich noch darauf zu sprechen. Und die dritte erfreuliche Nachricht aus demokratischer Sicht, dass dieses Gutachten, dieses Geheimgutachten, solche Geheimgutachten haben in einer Demokratie sowieso nichts zu suchen, des Verfassungsschutzes, das ist nun zurückgenommen worden. Also die AfD, die größte Partei der Opposition und nach Umfragen auch ganz weit vorne, phasenweise vor der Union liegend, die darf nun nicht mehr von Staates wegen als gesichert rechtsextremistisch bezeichnet werden. Ein Hin und Her, auch etwas das Flair einer Bananenrepublik, das ist die alte abtretende Regierung, die hier nun gefuhrwerkt hat. Vielleicht kommen wir auch da in ruhigere Gewässer. Doch zunächst ein Live-Read, eine gesprochene Werbeanzeige hier vor der wunderbaren Kulisse am Tegernsee. Die Schweiz war wohl das letzte Land mit Silbermünzen im Umlauf, doch 1968 war auch damit Schluss. Der Wert des Silbers hatte den Nennwert der Münzen überflügelt. Silber ist noch vor Gold das historisch wichtigste Geldmetall. Spannend ist, dass das Edelmetall auch in unseren Tagen Geschichte schreibt. Silber ist nicht nur eine sehr beliebte Geldanlage, sondern zunehmend auch ein Schlüsselrohstoff für Zukunftstechnologien, für Solarpanels, Elektroautos, Smartphones und Medizinaltechnik. Schon 70% des Silbers fließen in die Industrie. Dieses Jahr dürfte die Nachfrage zum 7. Mal in Folge das Angebot übersteigen. Das heißt natürlich auch, dass die Preise nach oben gehen. Wie können Privatanleger vom silbernen Zeitalter profitieren? Besonders einfach geht das mit einem S-Deposito der BB Wertmetall. Damit können Sie flexibel in Silbergranulat investieren, in den Grundrohstoff für alle Silberprodukte. Das S-Deposito ist einzigartig. Für jeden Franken, den Sie einzahlen, erwerben Sie Silber. Dabei bleiben Sie so flexibel wie mit einem Depot. Die BB Wertmetall verwahrt das Silber in Ihrem Namen in einem Zollfreilager in der Schweiz sicher und versichert. Mehr Informationen zum S-Deposito finden Sie auf silber-deposito.ca, silber-deposito.ca, Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Und gönnen Sie sich doch eine Reise in die Schweiz am nächsten Mittwoch, am 14. Mai, und zwar nach Chur, ins schöne Bündnerland. Dort nämlich trete ich auf, unsicheres Europa, sichere Schweiz. Sie können sich noch anmelden, weltwoche.ch/chur, weltwoche.ch/chur, um 18 Uhr Türöffnung, um 19 Uhr geht's los. Wir hatten einen tollen, einen großartigen Abend in Münzingen und Gäste aus München waren dabei, auch aus Österreich sind sie gekommen, aus anderen deutschen Städten, viele Berner natürlich, in der herrlichen Schlossanlage, in der wir diese Veranstaltung durchführen dürften. Es wäre schön, Sie dort zu begrüßen. Schlüsselbegriff in Münsingen war nationale Interessen. Ganz wichtig, dass man als Politiker, dass eine Regierung die nationalen Interessen des Landes ernst nimmt. Und wenn man von nationalen Interessen spricht, da muss man Klartext reden. Was sind nationale Interessen? Wer definiert die? Ich kann es Ihnen sagen, die Bürger definieren die nationalen Interessen. Und in der Demokratie gilt, dass die Interessen des Demos, des Volks, berücksichtigt werden müssen. Und das bedeutet für Deutschland Frieden, Sicherheit, Wirtschaft, Schulbildung, Recht und Ordnung auf den Straßen, dass man sich an den Rechtsstaat hält, nicht nur beim Verteilen von Parkbußen und Geschwindigkeitsüberschreitungsbußen, sondern eben auch im Migrations-, im Asylbereich und in anderen Themen, bei der Kriminalität. Das sind Grundbestände. Und wenn die Politik an diesen nationalen Interessen vorbeiregiert, meine Damen und Herren, dann kann eben nichts Gutes dabei herauskommen. Und im Migrationsbereich hat man das jetzt vorsätzlich getan. Natürlich verständlich, nach dem Zweiten Weltkrieg, da wollten die Deutschen und wollen die Deutschen beweisen, wir sind jetzt keine Bösen mehr, wir sind gute Menschen, wir helfen den Armen, wir helfen den Verfolgten. Das Motiv ist ja nobel, die Absichten sind es, aber man kann das nicht so weit treiben, dass dann am Schluss der eigene Rechtsstaat nicht mehr ernst genommen wird und dass das Gute, das man eigentlich heraufbeschwören möchte, das dann ins Böse umschlägt, weil eben Leute kommen, ins Land geholt werden, die nicht gut sind für die bereits dort Lebenden, übrigens auch nicht gut für sich selber. Also hier ist das Motiv anzuerkennen, aber in der praktischen Auswirkung hat das eben ins Böse ausgeschlagen. Und lange war das natürlich tabuisiert, im Bereich mit Ausländern irgendetwas Kritisches zu sagen, um Himmels Willen, das ist ja rassistisch und so weiter, Sie kennen das. Mittlerweile sind wir an einem anderen Punkt und deshalb ist das eine gute Nachricht, wenn jetzt diese Regierung, wenn Friedrich Merz ein Wahlversprechen erfüllend am ersten Tag seiner Amtszeit gesagt hat, so, an seinen Innenminister Dobrindt, jetzt ist fertig, wir müssen diese Asyltouristen, ja, er hat das nicht so ausgedrückt, aber das ist so, diesen à la carte Asyl, das müssen wir stoppen an der Landesgrenze, wir weisen jetzt diese Migranten zurück. Und der Aufschrei ist natürlich groß, auch unter den Journalisten, wir hatten hier auch Diskussionen jetzt am Gipfel der Weimar Media Group, Wolfram Weimer, mein Vorgänger bei der Welt hier, der Veranstalter des Ludwig-Erhard-Gipfels, er war der Chefredakteur vorher, ich bin auf ihn gefolgt, wir kennen uns, er ist jetzt Kulturstaatsminister, war nicht da, hat schon in Berlin zu tun. Das gab natürlich auch zu reden. Viele Journalisten finden das nicht in Ordnung, dass der Merz da so hart arbeitet und hart dagegen vorgeht. Aber ich muss Ihnen sagen, aus schweizerischer Sicht, der Friedrich Merz hat hier recht und er bewegt sich auch auf dem Boden des EU-Rechts, auf dem Boden dieser Schengen- und Dublin-Abkommen. Dublin, das Flüchtlingsabkommen. Es sagt klipp und klar, dass man im ersten sicheren Drittstaat in der Europäischen Union sein Asylgesuch stellen muss. Und Deutschland ist nun kein klassisches Anrainerland. Deutschland ist ein Binnenstaat. Deutschland ist, mit Ausnahme jetzt natürlich von der Nord- und Ostseegrenze, aber von dort her kommen nicht die Flüchtlinge. Die kommen über andere Kanäle, die kommen über andere Wege, die kommen eben über sichere Drittstaaten. Und deshalb ist es absolut rechtsstaatlich in Ordnung, wenn man sagt, Entschuldigung, ihr müsst in einem anderen Land das Asylgesuch stellen. Das sagen diese Dubliner Verträge, die man einfach nicht ernst nimmt. Und wenn einer das ernst nimmt, wie das der Viktor Orban gemacht hat vor einigen Jahren, dann ist ja verteufelt worden, gerade aus Deutschland. Jetzt macht der Friedrich Merz genau das Gleiche. Er wird auch verteufelt, aber nicht so stark wie Orban. Das zeigt, dass sich hier etwas ändert, dass Viktor Orban einfach etwas früher gemerkt hat als andere, in welche Richtung dass es gehen muss. Das ist eine gute Nachricht und die zwingt jetzt natürlich auch die Schweiz dazu, in diesem Bereich Farbe zu bekennen. Unsere Behörden haben aufgemault, aufgejault gegen diese Bestimmung, weil sie jetzt eben auch nicht nur tatenlos zuschauen können, wie da immer mehr Leute ins Land kommen. Also danke Friedrich Merz da auch aus schweizerischer Sicht. Das zwingt unsere Behörden, eben dieses Dubliner Abkommen, endlich auch ernst zu nehmen. Zweite Erfolgsmeldung, die natürlich auch etwas das wankende Deutschland zeigt. Das zeigt Ihnen, dass das Land innenpolitisch im Stress ist, nicht mit sich im Reinen. Identitätskrise, wie Sie das immer nennen wollen. Jetzt ist also dieses ominöse Geheimgutachten, mit dem könnte man sowieso abfahren, diese Geheimnistuerei, diese Intrigenwirtschaft, fürchterlich, total unseriös da auch von der letzten, jetzt abtretenden Regierung. Man könnte fast sagen, ein typisches Beispiel für so eine Regierung, dass sie da der Neuen das noch untergejubelt hat. Und hier eben die größte Oppositionspartei mit einem Prädikat belegt, dass sie natürlich im Wettbewerb schädigen soll, zurückwerfen, dass Leute abschrecken soll. Das muss jetzt zurückgenommen werden aufgrund der Klage der AfD. Das ist vorläufig zurückgenommen. Und ja, natürlich, es gibt auch viele Deutsche, die das gut finden, dass man die AfD jetzt dermaßen da angeht von staatlicher Seite. Da kommt eben auch ein gewisses Misstrauen der Deutschen gegenüber sich selber zum Ausdruck. Ist eben anders als in der Schweiz, wo wir dem Volk vertrauen und sagen, jawohl, der Wähler soll es richten, das kommt dann schon irgendwie gut heraus. Dieses Vertrauen fehlt in Deutschland aufgrund der historischen Erfahrung. Und auch wenn man dann sagt, ja, aber auch der Hitler, der Nationalsozialismus hat ja in den letzten freien Wahlen nicht die Mehrheit erlangt. Das sind immer noch zwei Drittel der Deutschen waren dagegen, 32 und anfangs 33 waren sie ja dagegen. Nachher waren es keine freien Wahlen mehr. Das reicht nicht, um die Deutschen da von ihrem Selbstmisstrauen zu befreien. Und man kann das ja auch noch nachvollziehen, dass man vor dem Hintergrund dieser geschichtlichen Entwicklungen auch gewissen demokratischen Prozessen nicht traut. Man müsste dann aber auch gewissen parlamentarischen Prozessen etwas mehr misstrauen, denn es war das deutsche Parlament, das 1933 das Ermächtigungsgesetz verabschiedet hat und damit dieser damaligen Regierung die diktatorischen Vollmachten gewährte. Aber eben, damit dringt man dann nicht so durch. Aber ich kann aus Schweizer Sicht hier nur von außen immer wieder betonen, dass in einer Demokratie, in einer gefestigten Demokratie, wie es die Bundesrepublik zweifellos ist, dass man eben dort aufpassen muss mit solchen Dingen, weil die können eben politisch missbraucht werden durch die Regierung. Und man hat es ja jetzt gesehen, für einen Gesinnungsstaat, für einen Polizeistaat, für die Repression, die Unterdrückung der Opposition, das ist dann eben auch undemokratisch. Da kommt auch aus einem guten Motiv, aus dem Bemühen, anständig und vorbildlich sein zu wollen, kommt dann eben genau das Gegenteil. Und da muss man aufpassen, das schlägt dann immer wieder um. Das Gute, das überschießende Gute, das besonders gut gemeinte Gute kann eben auch ins Böse sich dann verlagern. Und da interessant, dass jetzt also die Amerikaner in Gestalt des US-Senators Tom Cotton, eines Republikaners, der hat einen Brief geschrieben an die Tulsi Gabbard, das ist die Geheimdienstkoordinatorin da in der neuen Regierung, hat gesagt, wir müssen die Zusammenarbeit stoppen mit dem deutschen Inlandsgeheimdienst, weil der mit solchen fragwürdigen Gutachten und Verabschiedungen Methoden des Polizeistaats anwendet, die nicht vereinbar sind mit den amerikanischen freiheitlichen Grundwerten. Das sind wichtige Impulse, denn das, was die Amerikaner machen, das hat für die Deutschen und auch für die deutschen Politiker mehr Bedeutung, als wenn ein schweizerischer Journalist oder eine schweizerische Behörde so etwas sagen würde. Also hier einmal mehr die Amerikaner als Freiheitskämpfer. Und wenn wir sehen, dass jetzt auch zwischen Trump und Merz die ersten Telefongespräche stattgefunden haben zur Beilegung des Zollkonflikts, dann kann man einmal mehr sagen, wieder einmal alles halb so wild. Und bei Trump muss man sowieso vorsichtig sein, dass man sich da nicht davon tragen lässt. Übrigens auch eine gute Nachricht des gestrigen Tages. Der Historiker Michael Wolfson hat in der Welt geschrieben, ein absoluter Fehler, dass man bei den Weltkriegsfeierlichkeiten nach 80 Jahren Frieden jetzt in Europa, dass man da die Russen nicht eingeladen habe in Berlin. Das sind gute Töne der Entspannung, der Entkrampfung. Da ist nun der segensreiche Einfluss der Weltwoche gewiss zu spüren in der Öffentlichkeit, weil wir hier von Anfang an gegen diese Feindbildraserei angeschrieben haben. Aber dass Michael Wolfson das sagt, nein, das war ein Fehler, das ist eben richtig. Man darf diese tagespolitischen Konflikte und Zerwürfnisse nicht bei solchen Gedenkveranstaltungen das überschatten lassen, denn da gedenkt man nicht der Gegenwart, sondern eben der Vergangenheit und der historischen Leistungen. Und wenn eben eine deutsche Regierung ihre Dankbarkeit aussprechen möchte, auch gegenüber bestimmten anderen Ländern, ja, dann muss man das eben vollständig tun, sonst ist das ein politischer Missbrauch historischer Ereignisse für ja eben tagespolitische Zwecke. Ursula von der Leyen möchte, dass die Ukraine in die Europäische Union hineingenommen wird. Das ist für mich Wahnsinn. Das ist komplett falsch. Zum einen ist das wirtschaftlich nicht zu verkraften. Das Motiv ist falsch, warum man das macht, denn es ist ein aggressives Motiv gegen Russland. Das heißt, hinter diesem Wunsch, den EU-Beitritt der Ukraine jetzt durchzustieren, steht ein konfrontatives Element. Das heißt, also jene Energie, die bereits diesen Konflikt heraufbeschworen hat, dass man eben von europäischer, von amerikanischer Seite oder westeuropäischer Seite die Russen da unter Druck gesetzt hat. Das ist schon mal also von der Motivlage falsch, vom wirtschaftlichen her falsch, aber es ist eben auch deshalb falsch, weil dieser Ukraine-Konflikt noch nicht vorbei ist. Und auch wenn es da jetzt zu einem Waffenstillstand einmal kommen sollte und auch zu Friedensschlüssen, das wird voraussichtlich nicht einfach so im Handumdrehen bleibend zu lösen sein. Das bleibt eine offene Wunde. Da wird es Gebietsansprüche geben, da wird es noch ungelöste territoriale Fragen geben. Und das kann die EU nicht sich zu eigen machen. Dann wird nämlich die Europäische Union gewissermaßen zu diesem Konfliktherd, und zwar unmittelbaren Konfliktherd gegenüber Russland. Das erachte ich als absolut verantwortungslos, meine Damen und Herren, was die Frau von der Leyen hier macht. Dann ist der syrische Rebellenführer Abu Mohammed al-Jolani, ehemals mit Al-Qaida verbunden und derzeit Anführer der islamistischen Gruppe Hayat Tahrir al-Sham, hat es. In Frankreich ist er jetzt vom Präsident Macron empfangen worden. Das hat vielerorts Verstörung ausgelöst. Wie kann das sein? Ich bin da etwas ambivalent. Ich finde, dass eben auch terroristische oder ehemals terroristische oder verbrecherische Gruppen, wie sie immer genannt wurden, dass man irgendwie auch denen die Chance geben muss, in eine geordnete Zivilisiertheit hineinzukommen. Mit dem PLO-Führer Arafat hat man das auch gemacht. Ob das jetzt hier richtig ist, das kann ich nicht beurteilen. Da bin ich einfach zu wenig Experte in diesen terroristischen und innerislamistischen Belangen. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr bemerkenswert. Ein Victory Day findet heute auch in Moskau statt. Präsident Putin, wir sind gespannt, wie auch dort die Tagespolitik hineinkommen wird. Der serbische Präsident Vucic und Robert Fico aus der Slowakei, die sind dort präsent. Die werden immer kritisiert dann im Westen. Warum eigentlich? Finde ich total daneben. Denn man muss doch auch diese russische Leistung und den Beitrag damals würdigen. Die Russen haben am meisten deutsche Divisionen zerschlagen. Sehr viele Sowjetmenschen sind damals gestorben, haben ihr Leben gelassen. Natürlich gehört auch zur Wahrheit, auch deshalb, weil natürlich Stalin auch Krieg gegen die eigenen Leute geführt hat. Zum Beispiel in Stalingrad gab es also vor der Front diese Politoffiziere im schwarzen Ledermantel, die dann geschaut haben, ob wirklich alle sowjetischen Soldaten gegen die Deutschen kämpfen. Es sind nämlich auch viele übergelaufen zur anderen Seite. Das ist etwas, was man nicht mehr so gerne betont. Aber das gab es eben auch. Und in Stalingrad, das hat Anthony Beaver in seinem berühmten Buch, der britische Autor, über Stalingrad geschrieben, sein, glaube ich, etwa, ja, weiß nicht, Hunderttausende, auch eine eigentlich groteske Zahl, also ich will jetzt hier in der Zahl mich nicht mehr festlegen, aber eine ganz unheimlich große Zahl ist von sowjetischen Politkommissaren von eigenen Leuten erschossen worden, weil sie sonst fahnenflüchtig oder eben fahnenflüchtig geworden sind. Macron und Merz haben sich getroffen und interessant ist der Begriff der nationalen Interessen in der Schweizer Presse. Wir haben ja getreu dem Motto von Klaus von Donani diesen Begriff nationale Interessen wieder ins Bewusstsein gerückt. Und das ist ein wirklich tolles Buch von Klaus von Donani, Nationale Interessen im Siedler Verlag. Ich empfehle Ihnen das. Ich habe ihn ja getroffen. Wir werden ein Interview mit ihm noch veröffentlichen, auch zu diesem Begriff. Und das ist ein Zentralbegriff. Sie dürfen nicht an den nationalen Interessen, ich habe schon gesagt, vorbeiregieren. Und Sie müssen dafür sorgen, dass in der Demokratie eben nicht eine kleine Clique von politisch sich gesalbt fühlenden, sondern eben die Bevölkerung, dass die nationalen Interessen festlegen kann. Und darüber haben Merz und Macron gesprochen. Gut, dass dieser Begriff jetzt rehabilitiert wird. Sie haben aber auch sich verständigt, eben die Ukraine weiterhin militärisch zu unterstützen und da Druck zu machen auf Russland. Das ist jetzt ganz interessant zu beobachten, was die Motivlage ist. Wenn die Unterstützung darauf abzirkelt, gewissermaßen einen Gegendruck zu erzeugen, dass auch Moskau ein Motiv hat, diesen Krieg zu beenden, wenn also das Friedensmotiv hinter diesen Aufrüstungsbemühungen steht und hinter der Unterstützung, und zwar ein Friedensmotiv, das auf einen Kompromiss abzirkelt, einen realistischen Kompromiss, dann ist das eine gute Sache. Und ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, weil die EU gar nicht die Macht hat, viel stärker sich da überhaupt zu engagieren. Bezweifle, dass sie überhaupt eine merkliche und auch nennenswerte Unterstützung bringen können. Wenn aber dahinter das Motiv ist, die Feindschaft mit Russland ins Ewige zu verlängern, so hat sich ja ausgedrückt da der neue deutsche Außenminister Wadepool, ja, dann kommt es eben nicht gut heraus. Nationales Interesse, Deutschland hat ein nationales Interesse an einem Frieden mit Russland. Und da muss man auch irgendwann einmal dieses Tabu aussprechen und hier den Mut zum Realismus beweisen und sagen, du, wir haben uns da vergaloppiert mit unserem heiligen Kreuzzug gegen das angeblich Böse in Moskau. Wir müssen einen Kompromiss finden, wir müssen einen Frieden schließen. Und das ist halt manchmal nötig in der Geschichte, dass man auch mit denen einen Kompromiss und einen Frieden schließen muss, deren Verhalten einem nicht passen. Und das ist auch keine Rechtfertigung, dann eine rückwirkende für den Ukraine-Krieg oder sonst irgendetwas. Das ist einfach ein Gebot der politischen Vernunft, eben der nationalen Interessen. Man kann das schon in den Wind schlagen, meine Damen und Herren, wie man das jetzt macht. Aber Sie sehen ja, was die Folgen sind. Die Wirtschaft geht kaputt, Sie haben Energiepreise, die man nicht mehr bezahlen kann. Und deshalb kommt man gar nicht darum herum, sich früher oder später, lieber früher als später, an den Interessen und an nicht irgendwelchen Illusionen zu orientieren. Das war's von Weltwoche Daily für heute mit dem Teilausschnitt hier dieser wunderbaren Landschaft am Tegernsee. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's. Und ja, wir werden uns spätestens am nächsten Montag wieder hören und sehen. Ich freue mich, bleiben Sie auf unserem Kanal. Wir sind da fast 24 Stunden am Tag für Sie da. Und die andere Sicht ist ganz wichtig. Demokratie ist Widerspruch, meine Damen und Herren. Machen Sie es gut.